Max erstarrte innerlich. Warum sagte dieser schmutzige, zerlumpte Gefangene seinen Namen? Er sah den Mann genauer an. Sein Gesicht war ausgemergelt und grau, voller Schorf und Schrammen und Schmutz. Er trug einen unförmigen, verblichenen Anzug, der mehr wie ein Schlafanzug aussah als wie Arbeitskleidung. In den schmutzigen Händen hielt er eine gleichermaßen verschmutzte Schüssel. Max hatte noch nie jemanden gesehen, der so abstoßend aussah. Aber irgendwie kam er ihm bekannt vor. Dann tat der Mann etwas, das Max noch bei keinem gesehen hatte, seit er in Dachau war. Er lächelte. Seine Zähne waren schwarz und verfault. Die Zähne, die er noch hatte zumindest. Fast die Hälfte fehlte ihm. »Max, ich bin es«, sagte der Mann. »Herr Grünberg.« »Herr Grünberg?« Der Name stürzte auf Max ein wie ein Felsbrocken, der einen Hang hinabrollte. Leos Vater. Nein, das konnte doch nicht sein. Es musste ein Fehler vorliegen. Leos Vater war immer der bestgekleidete Mann in der Stadt gewesen. Er war viel stämmiger als dieser Mann und hatte doppelt so viele Zähne. Er sah immer tadellos aus. In diesem Zustand, in schlecht sitzender Kleidung, mit abgerissenen Knöpfen und so schmutzüberzogen, hätte er sich nicht mal tot sehen lassen. Er trug sogar nicht einmal Schuhe. Und warum sollte er hier sein, zusammen mit diesen Gefangenen? Der Mann, der immer alle zum Lachen brachte. Er konnte es nicht sein, das war einfach unmöglich. Aber das Lächeln, auch wenn ihm die Hälfte seiner Zähne fehlte und die andere Hälfte verfault war, kam es Max eindeutig vertraut vor. Seine Augen, in dem Grau, das ihn umgab, das alles hier in Dachau umgab, wenn man es richtig bedachte, zwinkerten sie immer noch so, dass kleine Lichtfunken darin sprühten. »Du erinnerst dich doch an mich, oder?« sagte Herr Grünberg. In dem Moment drehte sich sein Vater nach Max um. »Max, komm schon!« bellte er. Dann marschierte er weiter. Ohne zu überlegen, tat Max etwas, das so instinktiv war, dass er sich nicht einmal über sich selbst schämen konnte. Genau wie damals, als sein bester Freund in der Schulversammlung gedemütigt wurde. Er wich zurück vor dem abgerissenen, schmutzigen Mann. »Ich kenne Sie nicht«, sagte er und schüttelte den Kopf. »Sie müssen sich irren.« Und dann rannte er so schnell wie möglich los und folgte seinem Vater in den warmen und bequemen Speisesaal der Lagerkommandantur, wo er ein herzhaftes, dreigängiges Menü bekam. Beim Essen verbannte er jeden Gedanken an Leo, seinen Vater, seine alte Schule, sein altes Leben. Solche Gedanken hatten keinen Platz in seiner Welt. Er verbarrikadierte sie in seiner Vorstellung mit einem Tor, das so schwer und kalt war wie die Tore am Eingang von Dachau.
Ich liege im Bett und schlafe tief, da höre ich plötzlich Geräusche von unten. Ich setze mich auf und reibe mir die Augen. Zuschlagende Türen, erhobene Stimmen, etwas, das klingt, als ob Möbelstücke herumgeschubst werden. Haben Mutti und Vati Streit? Die Vorstellung ist lächerlich. Noch nie im Leben habe ich erlebt, dass sich meine Eltern streiten. Allerhöchstens mal haben sie wegen kleinerer Entscheidungen mit ruhiger Stimme verschiedene Meinungen geäußert. So wie da unten würden sie niemals streiten. Otto erscheint an meiner Tür, sein Gesicht ist weiß. Was ist da los? Frage ich ihn, schlage die Decke zurück und stehe auf. »Soldaten«, sagt er nur. »Bei uns im Haus?« Er nickt, dann legt er den Finger auf die Lippen und zusammen schleichen wir aus meinem Zimmer durch den Flur und oben an die Treppe. Von dort können wir zuhören, ohne gesehen zu werden. Sie können doch nicht einfach daherkommen und mein Zuhause zerschlagen, schreit Fati jemanden an. Eine Stimme, die ich nicht erkenne, wahrscheinlich einer der Soldaten, antwortet: Sie haben mich doch gehört. Das ist nicht mehr Ihr Zuhause. Ich sehe Otto an. Nicht mehr unser Zuhause? Flüstere ich. Was hat das zu bedeuten? Natürlich ist das unser Zuhause. Ich gehe runter. Ich muss wissen, was da los ist. Komm, sagt Otto.
Als die Welt uns gehörte. Drei Freunde, zwei Seiten, eine Erinnerung. Von Liz Kessler. Aus dem Englischen von Eva Rickert. Gelesen von Fritzi Haberland, Julian Kreis, Walter Kreie und Friedhelm Ptok. Mit einem jüdischen Lied, gesungen von Sharon Brauner. Eine Produktion von Sauerländer Audio.